Werbung.
Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you.
Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, number one in innovation for 9 consecutive years. Visit us at asuonline.asu.edu to learn more.
Werbung Ende.
'24, Israel im Krieg, Tag 254. Netanyahu soll heute gesagt haben, nicht das israelische Militär hat einen Staat, sondern Israel hat ein Militär. Natürlich hat dieser kurze Spruch auch mit der Katastrophe oder insbesondere mit der Katastrophe des 7. Oktober zu tun, weil es geht im Endeffekt um einen Machtkampf zwischen der Regierung, allen voran dem Regierungschef und dem Sicherheitssystem, dem Verteidigungsministerium und der Armee, IDF und dem Inlandsgeheimdienst, all die Sicherheitsorganisationen, die eigentlich für die Sicherheit des Staates und für die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen auch am 7. Oktober zuständig waren. Und die Frage, die in diesem kurzen Spruch natürlich auch ganz klar wird, wer trägt in erster Linie die Verantwortung für das Versagen Israels, das Versagen Israels am 7. Oktober 2023? War es in erster Linie die Politik, allen voran der Regierungschef, oder waren es doch die Sicherheitsbehörden? Wenn ihr mich fragt, waren alle schuldig. Von der Politik übers Verteidigungsministerium, über den Inlandsgeheimdienst Schabak bis hin und allen voran, und das sage ich als ehemaliger Sprecher der Armee, der immer noch in Reserve jederzeit die Uniform anziehen kann, allen voran die IDF, das israelische Militär, trägt in erster Linie die Verantwortung. Das ist meine persönliche Meinung wegen der Katastrophe, weil wenn nicht die IDF an den Grenzen, wer dann? Wer dann? Politiker sitzen ja nicht mit dem Fernglas an der Grenze. Und der Inlandsgeheimdienst, mit allem Respekt, ist eine kleine Organisation. Was das israelische Militär kann, kann keine andere Organisation oder Politiker hier im Staat. Und deshalb, meiner Meinung nach, in erster Linie das israelische Militär, was die Verantwortung für das Versagen des 7. Oktober trägt. Und die Hamas nach wie vor, nachdem sie dem Geiselabkommen von Biden zumindest kein Ja-Wort gegeben haben, auch nicht wirklich großes Nein gegeben haben, sondern wie ich in der letzten Folge schon besprochen habe, kamen sie daher mit irgendwelchen dies und jenes und hier zu wenig und da zu viel und hier wird einfach wieder auf Zeit gespielt. Es wird alles wieder in die Länge gezogen. Wer weiß, wie lange sich das jetzt wieder hinziehen wird, bis die Amerikaner dies und jenes machen und die Kataris und die Ägypter und dann wieder die Israelis und eventuell wird es bald wieder ein Treffen in Paris geben oder nicht geben und dann wird es irgendwann wieder im Fernsehen angeblich Neuigkeiten geben, irgendwelche positiven Zeichen angeblich und das hören wir mittlerweile seit ungefähr einem halben Jahr. Mittlerweile sollte jedoch auch irgendwo klar sein, dass, so wie es ausschaut, die Terroristen einfach kein Interesse an einem Abkommen haben. Sie haben kein Interesse, weil das für sie im Endeffekt sich nicht auszahlt, weil alles mehr oder weniger ihnen in die Hände spielt. Und sie haben gelernt, sie haben im Endeffekt gelernt auch vom Iran, weil nicht nur Katar als Muslimbrüderstaat nah an der Hamas ist, sondern auch das Mullah-Regime im Iran, unabhängig davon, dass die einen Schiiten und die anderen Sunniten sind. Der Iran in Sachen Geiseldeals, Geiseln für Gefangene, ist natürlich ein Mastermind. Das haben sie auch wieder dieses Wochenende bewiesen, als sie für zwei zu Unrecht gefangen genommene Schweden, einer davon ein iranischer Schwede namens Said Azizi und ein schwedischer Diplomat namens Johan Floderus, die im Iran inhaftiert wurden und das nicht und das natürlich einfach so, wenn ihr mich fragt, ohne Grund, es braucht gar keinen Grund, im Iran festgenommen zu werden, weil der einzige Grund ist, dass man sie als Spielkarte haben möchte. Und zwar, um eigene Leute im Ausland freizuboxen. Und das haben sie geschafft jetzt, Wochenende. Und zwar Hamid Nouri, der seit 2019 in Schweden in Haft sitzt und zwar lebenslänglich bekommen hat für seine Verbrechen. Er war ja eine Art Henker, der Mittäter war an der Exekutierung, an der Hinrichtung von tausenden Iranern in den 80er Jahren. Und dieser Hamid Nouri wurde von den Schweden freigelassen. Für zwei zu Unrecht inhaftierte schwedische Bürger, die im Iran gehalten wurden. Das ist eine bittere Realität, in der wir uns befinden, wo diese Verbrecherstaaten, da müssen wir uns nichts vormachen, uns eigentlich haushoch überlegen sind. Sie sind uns haushoch überlegen, in bestimmter Weise, und das sehen wir natürlich. Das sehen wir, das spüren wir. Und es spielt gar keine Rolle, wie sehr wir uns bemühen. Im Endeffekt ist es äußerst schwierig in einer Realität, wo wir als Staat, in dem Sinne Israel oder Schweden oder Deutschland oder Amerika, Staaten, die sich an Gesetze halten, Staaten, die demokratisch geführt werden, Staaten, die sich um ihre eigenen Bürger wirklich kümmern, demgegenüber dann Terrorstaaten, Terrororganisationen, Terrormilizen stehen, die einen Dreck sich in erster Linie um die eigenen Menschen kümmern, auch einen Dreck sich scheren um Gesetze oder internationale Versprechen oder Resolutionen oder sonst was, sondern im Endeffekt geht es ihnen nur um ihre eigenen, um ihren eigenen Machterhalt und das, da ist jedes Mittel recht. Und jedes Mittel ist recht, an der Macht zu bleiben und auch die eigenen Leute freizuboxen. Und dasselbe sehen wir natürlich auch mit Blick in den Gazastreifen zur Hamas, die natürlich in keinster Weise Israel entgegenkommt. Warum sollten sie auch? Demgegenüber jedoch Israel, das natürlich seit vielen Monaten auch humanitär versucht oder zumindest sich bemüht, in Kooperation und in Absprache mit der UN und den USA und internationalen Organisationen immer wieder humanitär dem Gazastreifen und den Zivilisten dort entgegenzukommen. Und auch jetzt wieder hat seit gestern, seit Samstag, heute ist Sonntag, gestern Samstag, hat die israelische Armee eine taktische Pause an Militäreinsätzen zwischen 8 Uhr morgens und 19 Uhr abends eingeführt. Und zwar im Bereich zwischen dem Grenzübergang im Süden Keren Shalom und dann bis hin zur Salah el-Din-Straße, dieselbe Straße, die vom ganz Süden bis ganz nach Norden im Gazastreifen führt, eine Art zentrale Straße, die den Gazastreifen von Nord bis Süd durchquert. Und diese Salah el-Din-Straße ist natürlich die Straße, habe ich auch in diesem Podcast tausendmal erwähnt, die die humanitäre und Evakuierungskorridor dargestellt hat über Monate lang und auch genau über diese Straße humanitäre Hilfe von Süden nach Norden gelangt und gelangen soll. Und deshalb diese Feuerpause, diese, wenn ihr so wollt, taktische Pause den ganzen Tag lang soll humanitäre Hilfe erleichtern, die vom Süden, von Kerem Shalom über die Salah el-Din-Straße entlang des gesamten Gazastreifens bis in den äußersten Norden gelangen soll. Also humanitär passiert hier wieder etwas, eine neue Entwicklung, um den Menschen im Gazastreifen entgegenzukommen. Aber auch das findet wahrscheinlich in euren Medien kaum Gehör. Und genauso wenig wird auch auf Gehör stoßen, dass am Freitag, vorgestern, Terroristen aus dem Gazastreifen 5 Raketen aus einer humanitären Zone im zentralen Gazastreifen auf das Kibbutz Kisufim abgefeuert haben. 2 dieser Raketen sind in offene Felder eingeschlagen und 3 dieser Raketen sind im Gazastreifen selbst eingekracht. Eine Infografik wurde an die internationalen Medien verschickt. Das hat die israelische Armee gemacht. Wie viele der internationalen Medien diese Infografik, dieses Beschusses aus einer humanitären Gegend, inwieweit man das irgendwie in den Medien aufnimmt, das müsst ihr euch anschauen, ob ihr da etwas findet. Ich bin da eher skeptisch. Eine weitere Rakete aus dem Gazastreifen, auch Richtung Kibbutz Kisufim abgefeuert, ist in offenen Feldern gelandet, ist dort eingeschlagen und hat zu einem lokalen Waldbrand geführt. Also auch an der Gaza-Grenze auf israelischer Seite, genauso wie an der libanesischen Grenze in Israel, also im Norden Israels, wo immer wieder in letzter Zeit lokale Waldbrände entstanden sind, so jetzt auch im Süden. Das hat natürlich auch mit der Hitzewelle zu tun, jetzt gerade. Alles ist trocken und wenn da etwas in Brand gesetzt wird, dann ist das noch eine weitere Schwierigkeit, eine weitere Herausforderung, die man natürlich angehen muss, wo die Feuerkräfte vor Ort sind, ob im Süden, ob im Norden, um das Feuer zu bändigen. Die Haupteinsatzgebiete nach wie vor Rafah im Süden und der zentrale Gazastreifen. In Rafah selbst ist auch die Kommandobrigade im Einsatz. Ich weiß nicht, ob ich euch von der Kommandobrigade erzählt habe, aber diese Brigade ist eine Einheit, die ausschließlich, und der Name sagt es, Kommandobrigade, aus Elitesoldaten der besten Einheiten zusammengewürfelt wurde. Mit dieser Kommandobrigade würde ich mich natürlich absolut nicht anlegen wollen. Und sie haben dort in Rafah sehr viele Waffen sichergestellt, von RPGs über Granaten, Gewehre, alles, was die Terroristen natürlich für ihre Kriegsführung nutzen. Und schreiten dort natürlich voran, parallel zu anderen Einheiten wie die Nachal-Infanterieeinheit und das alles unter der Division 162. Man geht davon aus, dass der Einsatz in Rafah noch ungefähr 2 Wochen dauern wird. Also noch ungefähr 2 Wochen, bis wir dem Ende des Einsatzes in Rafah vorerst einem Ende nahen. Was genau ein Ende der Kriegshandlung in Rafah bedeuten soll, ist eine Frage, die ich jetzt noch nicht beantworten kann, je nachdem, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln werden. Wir bleiben dran, auch in diesem Podcast, und werden es aktuell natürlich besprechen. Das letzte Wochenende, ein schwieriges Wochenende auch in Sachen israelische Opfer. Allein in einem Zwischenfall haben acht israelische Soldaten das Leben verloren, als sie in einem Militärfahrzeug entweder über einen Sprengsatz fuhren oder von einer Panzerfaust erwischt worden sind. Also 8 Soldaten, die zu Grabe getragen werden. Insgesamt waren es übers Wochenende 11 Soldaten, die ihr Leben verloren haben. 11 Soldaten alleine jetzt in den letzten 48 Stunden. Das ist enorm, das tut weh. Jeder Soldat, der hier zu Grabe getragen wird, tut extrem weh, weil die israelische Armee im Gegensatz zu vielen anderen Armeen auf der Welt ist keine Berufsarmee per se. Das heißt, es sind nicht irgendwelche irgendwelche Menschen, die einen Job gesucht haben, sich dann beworben haben und dann im Alter von 30, statt irgendwie Kellner oder Arzt oder Lehrer zu sein, Soldat geworden sind, so wie es in vielen anderen Armeen im Westen der Fall ist, auch in Deutschland, auch in Amerika, auch in Frankreich. In Israel sind viele dieser Soldaten, von denen ich euch hier erzähle, das sind 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, Soldaten, die ihre Wehrpflicht geleistet haben. Ihre Wehrpflicht, zu der sie, man kann sagen, gezwungen werden. Hier in Israel, jeder, der hier geboren wird, wenn er in keiner Ausnahme-Community groß wird, unter ultraorthodoxen oder arabischen Israelis, wo es halt keine Pflicht ist oder noch nicht Pflicht ist, hat man die Pflicht, hier zu dienen. Genau aus dem Grund, weil man natürlich immer wieder hier in kriegerische Handlungen verwickelt wird und da einfach jeder mithelfen muss. Und deshalb sind das 18, 19, 20-jährige junge Israelis und Israelinnen, die hier ihre Wehrpflicht leisten, die unsere Nachbarn sind, unsere Freunde sind, unsere Brüder sind, und es natürlich sehr wehtut, weil, wie gesagt, genau wie am 7. Oktober, eigentlich jeder hier im Land irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der einen der Gefallenen kennt. Und das ist der entfernte Weg. Oftmals kennt man jemanden, der gefallen ist, aus erstem oder zweitem Kreise. Amos Hochstein, der israelisch-amerikanische Top-Berater, einer der Top-Berater des US-Präsidenten, befindet sich schon wieder auf dem Weg nach Israel und auch in den Libanon. Wir springen kurz in den Libanon, weil die Eskalation dort im Norden, das habe ich in den letzten Folgen auch immer wieder angesprochen, es neigt dazu zu eskalieren. Es neigt dazu, dass eine Misskalkulation eventuell eintritt, die den Stein so extrem ins Rollen bringen wird, dass man die Situation zwischen Israel und dem Libanon eventuell nicht mehr in den Griff bekommen kann. Es tendiert zu einer Eskalation. Und deswegen kommt Amos Hochstein schon wieder her. Er ist auf dem Weg hierher zum, wer weiß wie oft mal in den letzten Monaten, mit dem Versuch natürlich irgendwie hier die Atmosphäre zu deeskalieren. Und das liegt in erster Linie daran, dass die USA im Endeffekt große Sorge haben, dass sie in einen, jetzt auch kurz vor den Wahlen in Amerika, dass sie in einen regionalen Konflikt hineingezogen werden. Vergiss nicht, die US hat Truppen überall hier in der Region, insbesondere auch in Syrien, im Libanon, in Jordanien, im Irak, in all diesen Ländern, die auch vom Iran, außer Jordanien, aber Syrien, Libanon, Irak, sind natürlich extrem unterwandert vom Iran. Und eine Eskalation der Situation, eine Art Krieg, offener, regionaler Krieg, in den die Iraner eventuell aktiver daran teilhaben würden und eventuell auch die Amerikaner, würde auch amerikanische Soldaten wahrscheinlich zu Opfern machen. Und wenn dann erst in Amerika wieder amerikanische Soldaten zu Grabe getragen werden und das kurz vor den Wahlen in den USA, ich denke, das wollen die USA, das will Biden unbedingt vermeiden. Ich komme kurz auf einige eurer Fragen zu sprechen. Ihr habt mir in den letzten Wochen sehr viele Fragen geschickt. Einige wenige will ich heute noch ganz kurz besprechen. Erste Frage: Wie stellt Israel sicher, ob bei Luftangriff oder Bodeneinsatz keine Geiseln im Gazastreifen zu Schaden kommen? Naja, also zu 100% ist in einem Krieg ja nichts wirklich sicher. Also 100% sicherstellen funktioniert nicht. Aber vor einem Luftangriff oder auch vor einem Bodeneinsatz, in der Regel hat man vorher Informationen gesammelt. Das heißt, die Luftaufklärung oder der Militärgeheimdienst, man hat auch über Drohnen, weiß man ungefähr so viel wie möglich, was eigentlich vor einem liegt, welches Ziel, was die Angriffsposition ist, welche Terrorinfrastruktur man als Ziel hat, wie viele Terroristen sich dort befinden und dann natürlich auch in diesem Rahmen, in diesem Angriffsrahmen, wie viele Zivilisten eventuell dort sind oder nicht sind oder auch andere Menschen, oberirdisch, unterirdisch. Das hat alles im Endeffekt auch mit Informationsanreicherung zu tun vor einem Angriff. Einfach so irgendwo angreifen ist nicht. Das ist einfach nicht die Vorgehensweise von einer professionellen Armee, weil man nicht einfach so um sich herum schießen kann. Das bringt ja niemanden was, sondern man muss ja im Endeffekt klare Ziele vor Augen haben, um diesen Krieg so richtig wie möglich zu führen, um im Endeffekt genau das zu treffen, was man treffen will. Und das sind in erster Linie Terroristen und Terrorinfrastruktur. Und genau das nicht zu treffen, was man nicht treffen will. Und das sind in erster Linie Geiseln und palästinensische Unschuldige. Und ich denke, dass man hier natürlich sehr viel daran setzt, so präzise wie möglich vorzugehen. Aber genau wie mit der Luftabwehr, wo ihr mich auch mal gefragt habt, warum wir nicht alle Raketen abschießen können. Es gibt keine hermetische Lösung, wo wir alle Raketen in der Luft abfangen können. Und genauso gibt es auch in der Hinsicht keine hundertprozentige Sicherheit, dass es hier bei Luftangriffen oder einem Bodeneinsatz eventuell nicht auch zu Fehlern kommen könnte. Nächste Frage: Wieso hat die IDF zuerst den Norden angegriffen und die Menschen aufgefordert, nach Rafah zu fliehen und greift nun Rafah an, worauf alle wieder in die andere Richtung müssen? Naja, das ist nicht ganz richtig, weil wir haben den Norden des Gazastreifens natürlich angegriffen. Gaza City, Beit Hanun, Sajaia, Jabalia, all diese Terrorhochburgen und haben die Menschen aufgefordert, aus dem Nordteil des Gazastreifens über den humanitären Korridor, den ich vorhin auch schon erwähnt habe, über die Salah el-Din-Straße Richtung Süden zu gehen, aber nicht nach Rafah. Die israelische Armee hat nie von Rafah gesprochen als Zufluchtsort, sondern immer Al-Muazi gesagt. Al-Mawasi schreibt man es. Das habe ich in diesem Podcast auch in nahezu jeder Folge seit 8 Monaten erwähnt. Also jeder von euch, der mir followt, der weiß das natürlich, dass Al-Muazi ist der einzige große Ort, eine große humanitäre Zone westlich von Khan Yunis, liegt Nähe Mittelmeer, wo die Menschen tatsächlich jetzt verweilen können, diese Zeit zumindest, ja, so unangenehm es ist, aber zumindest überleben können. Und dahin hat die israelische Armee sie geschickt. Falls Menschen weiter nach Rafah gegangen sind, dann ist das natürlich eine Fehlentscheidung. Und das haben sie teilweise getan, weil sie entweder dort Familie hatten und lieber zur Familie als in eine humanitäre Zone, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Oder weil sie tatsächlich auch mit Terror zu tun haben. Einige tausend Terroristen sind natürlich auch nach Rafah runter, aus dem Norden, aus dem zentralen Gazastreifen. Also gibt es mehrere Gründe. Und nachdem wir Rafah angegriffen haben, haben wir den Menschen dort nicht erlaubt, zurück oder eben wieder nach Norden zu gehen, nach Nord-Gaza, sondern auch hier wurde die humanitäre Zone Al-Muazi wieder als Zufluchtsort genannt. Das heißt, egal wo die israelische Armee angegriffen hat, im Endeffekt hat man die Menschen immer vorgewarnt, an einen bestimmten Ort sich zu begeben. Und das ist Al-Muazi. Nächste Frage ist, wieso geben wir nicht auf allen Kanälen bekannt, dass die Hamas bis heute 18 Uhr Zeit hat, sich zu ergeben und alle Geiseln freizulassen, damit wir dann den Krieg beenden können? Naja, das ist theoretisch natürlich eine nette Vorstellung, praktisch jedoch nicht umsetzbar. Weil wie soll das denn funktionieren? Ich meine, welchen Leverage hat denn Israel? Ihr seht ja, dass im Endeffekt die Hamas sich ins Fäustchen lacht, weil ihre eigenen Leute sind ihnen egal. Spielt keine Rolle, es ist, tut ihnen sogar gut. Sie wollen ja, dass Zivilisten im Gazastreifen leiden. Sie wollen zivile Opfer. Sie wollen diese Bilder und diese Videos so viel wie möglich in die Welt hinaustragen. Das ist genau ihr Ziel. Und wenn wir dann auch noch humanitäre Hilfe, wie wir es tun, jeden Tag ohne Ende reinlassen, dann gibt es doch eigentlich kaum ein Druckmittel auf die Hamas. Also warum sollten sie sich denn ergeben? Und warum sollten sie alle Geiseln freilassen? Wenn wir Hamas wären, ihr oder ich, würden wir das doch auch nicht tun. Ich kann das nachvollziehen. Deshalb glaube ich nach wie vor nur an eine Sache. Da bin ich komplett d'accord mit der israelischen Armee und auch vielen in der Regierung, dass nur militärischer Druck, extremer Militär, eigentlich ein viel heftiger Druck als jetzt ist, nur dieser Druck kann die Terroristen eventuell zu etwas zwingen. Nächste Frage, wie geht es den befreiten Geiseln eigentlich? Ja, das ist eine komplizierte Frage, weil zum einen ich natürlich mit den befreiten Geiseln keinen persönlichen Kontakt habe. Ich habe über Freunde und Verwandte, höre ich immer wieder von befreiten Geiseln und wie es ihnen geht. Und auch im Fernsehen in Israel sieht man natürlich immer mal wieder Interviews mit befreiten Geiseln, befreite Geiseln, jetzt der letzten Aktion oder der vorletzten Aktion auch in Rafah mit den 2 älteren Herren oder jetzt die Aktion von letzten Wochenende mit den 4 Befreiten, unter ihnen Noor Argamani, aber auch die Befreiten vom Ende November. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass alle alle dieser befreiten Geiseln mehr oder weniger dasselbe sagen, dass sie natürlich glücklich sind, befreit zu sein, aber sie doch irgendwo noch ein Stück weit dort im Gazastreifen sich befinden. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die man wahrscheinlich nicht so schnell aus dem Kopf, aus der Seele, aus dem Herzen bekommt. Und das natürlich im negativen Sinne in dieser Situation. Von uns zum Glück, wir können das nicht wirklich nachvollziehen, wie sich diese Menschen wirklich fühlen, was sie durchmachen. Aber ich gehe davon aus, dass viele von ihnen im Endeffekt traumatisiert sind und das eventuell noch viele Jahre dauern wird, bis die befreiten Geiseln, die ihr Leben gewonnen haben, aber auch etwas an ihrer Freiheit, an ihrer persönlichen Freiheit im Gazastreifen zurückgelassen haben. Der einzige Weg, wenn ihr mich fragt, dass all diese befreiten Geiseln im Endeffekt ihr Trauma bewältigen können, wäre eigentlich nur, wenn alle Geiseln befreit werden. Wenn alle Geiseln rauskommen, alle 120 verbliebenen Geiseln, dann ist das eine Situation, wo natürlich auch die befreiten Geiseln vom November und auch jetzt in letzter Zeit, wo man dann wieder aufatmen kann und dieser Spuk zumindest ein Ende hat. Ein Ende, selbst wenn man natürlich die Situation im Gazastreifen nie vergessen wird. Nächste Frage, wieso bist du raus aus der IDF? Ja, diese Frage wurde mir auch oft gestellt. Ich bin raus aus der IDF, weil ich nach 7 Monaten Reservedienst irgendwann natürlich auch Schluss machen musste, weil ich ja nicht Offizier der israelischen Armee normal gewesen bin, sondern am 7. Oktober reaktiviert wurde auf unbestimmte Zeit. Und wie ich auch in diesem Podcast schon, ich glaube im Februar, März, fing ich schon an zu fragen, wie lange ich das eigentlich noch machen sollte, ob es dafür Bedarf gibt. Und habe dann natürlich entschieden, dass Ende April, 1. Mai ist dann das Datum, wo ich erst einmal die Uniform wieder ablege, weil natürlich der Kampf, der Krieg, die Situation ein Stück weit dieselbe ist und ich nicht wirklich den Bedarf sehe, jetzt mit Uniform hier durch die Gegend zu gehen. Aber wenn die Situation eskalieren sollte und das natürlich mit Blick Richtung Norden, Richtung Libanon, dann würde ich natürlich sofort wieder die Uniform anziehen, wenn ich gebraucht werde, ohne Fragezeichen. Und die letzte Frage für heute, was könnte Netanyahu besser machen? Naja, also zuerst einmal Netanyahu, was könnte er besser machen? Ich gehe davon aus, vieles. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie viel Druck der Mann natürlich auch hat, ob berechtigt oder nicht. Aber sowohl im Landesinneren, hier in Israel, aus allen Richtungen, als auch international, ist ein so extremer Druck auf diesen Mann, dass natürlich auch die Entscheidungsfähigkeit unter diesem extremen Druck schwierig ist. Du versuchst dann natürlich deine politische Koalition zusammenzuhalten, du versuchst diesen Krieg zu führen, du versuchst die Hamas zu besiegen, du versuchst auch die anderen Feinde im Blick zu haben, Hezbollah, Iran und andere, du versuchst die Geiseln rauszubekommen, du versuchst Den Haag und die UN und alle möglichen anderen Institutionen zu managen, soweit es geht. Und du versuchst natürlich auch, dich nicht zu sehr mit deinem besten, größten Verbündeten in die Haare zu kriegen, den USA natürlich. Das alles keine einfache Situation und ich gehe davon aus, dass er natürlich auch vieles richtiger machen könnte, aber ich muss auch gestehen, ich bin froh und ihr alle könnt froh sein, dass ihr nicht an seiner Stelle seid. Zum Abschluss möchte ich euch einen Artikel vorlesen. Ein Artikel, der am 3. Juni erschienen ist, also vor ungefähr 2 Wochen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich glaube, ich hatte es hier kurz erwähnt. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viele von euch den Artikel gelesen haben. Doch ich finde den Artikel wirklich wichtig, weil ihr wisst, immer mal wieder motze auch ich und viele von euch über die Medien und über die Leitmedien und über Täter-Opfer-Umkehr. Und was dann da immer wieder für Spinner so zu Wort kommen. Aber es gibt auch Lichtblicke. Einer dieser Lichtblicke ist der Artikel von Hertha Müller. Hertha Müller, eine Nobelpreisträgerin aus Berlin, und sie hat über den 7. Oktober 2023 geschrieben mit dem Titel »Ich kann mir die Welt ohne Israel nicht vorstellen«. Dieser Beitrag, dieser Artikel befindet sich hinter der Paywall. Also diejenigen von euch, die kein FAZ-Abo haben, können den Text wahrscheinlich nicht lesen. Deshalb freue ich mich, ihn jetzt hier euch vorzulesen und mit euch zu teilen, weil ich finde, es ist ein enorm starker Text. Die Hamas hat mit ihrem Terror, der an jenen der Nationalsozialisten denken lässt, nicht nur Israel in einen Krieg gezwungen, in dem es schuldig wird. Sie orchestriert auch mit Erfolg unsere Gefühle. Zum 7. Oktober und seinen Folgen. In den meisten Erzählungen über den Krieg in Gaza beginnt der Krieg nicht dort, wo er begonnen hat. Der Krieg begann nämlich nicht in Gaza. Der Krieg begann am 7. Oktober, an Yom Kippur, genau 50 Jahre nach dem Überfall Ägyptens und Syriens auf Israel. Palästinensische Hamas-Terroristen verübten ein unvorstellbares Massaker in Israel. Sie filmten sich dabei als Helden und feierten ihr Blutbad, ihre Siegesfeiern, setzten sich zu Hause in Gaza fort, wohin die Terroristen schwer misshandelte Geiseln schleppten und sie der jubelnden palästinensischen Bevölkerung als Kriegsbeute präsentierten. Dieser makabre Jubel verlängerte sich bis nach Berlin. Im Stadtteil Neukölln wurde auf Straßen getanzt und die Palästinenserorganisation Samidun verteilte Süßigkeiten. Das Internet brummte voller glücklicher Kommentare. Durch das Massaker starben über 1200 Menschen. Nach Folter, Verstümmelungen, Vergewaltigungen wurden 239 Personen entführt. Dieses Massaker der Hamas ist ein totales Entgleisen aus der Zivilisation. In diesem Blutrausch sitzt ein archaisches Schrecken, den ich in der heutigen Zeit nicht mehr für möglich hielt. Dieses Massaker hat das Muster des Auslöschens durch Pogrome, ein Muster, das die Juden seit Jahrhunderten kennen. Deshalb hat es das ganze Land traumatisiert, weil man sich durch die Gründung des Staates Israel vor solchen Pogromen schützen wollte und sich bis zum 7. Oktober auch geschützt wähnte, obwohl dem Staat Israel die Hamas seit 1987 im Nacken sitzt. In der Gründungscharta der Hamas stand schon damals deutlich, die Vernichtung der Juden sei das Ziel und der Tod für Gott ist unser nobelster Wunsch. Auch wenn es seither zu Änderungen in dieser Charta gekommen ist, hat sich, wie man sieht, nichts daran geändert. Die Vernichtung der Juden und die Zerstörung Israels sind weiterhin Ziel und Wunsch der Hamas. Das ist genauso wie im Iran. Denn auch in der Islamischen Republik Iran ist die Vernichtung der Juden seit ihrer Gründung, also seit 1979, Staatsdoktrin. Wenn man über den Terror der Hamas spricht, müsste man eigentlich immer auch den Iran dazurechnen. Denn es sind die gleichen Grundsätze, weshalb der große Bruder Iran den kleinen Bruder Hamas finanziert, bewaffnet und zu seinem Handlanger macht. Beide sind gnadenlose Diktaturen. Und man weiß, dass alle Diktatoren sich umso mehr radikalisieren, je länger sie herrschen. Die Regierung des Irans besteht heute ausschließlich aus Hardlinern. Der Staat der Mullahs mit seinen Revolutionsgarden ist eine skrupellose, expandierende Militärdiktatur. Das Religiöse ist nichts weiter als Camouflage. Der politische Islam bedeutet Menschenverachtung, öffentliche Auspeitschungen, Todesurteile und Hinrichtungen im Namen Gottes. Der Iran ist kriegsbesessen, heuchelt aber gleichzeitig, dass er keinerlei Atomwaffen baue. Denn der Gründer des sogenannten Gottesstaates, Ayatollah Khomeini, erließ ein religiöses Dekret, eine Fatwa, nach der Atomwaffen unislamisch seien. Dabei wurde schon 2002 von internationalen Inspektoren ein klandestines Atomwaffenprogramm des Irans nachgewiesen. Für die Entwicklung der Bombe wurde ein Russe angeheuert. Der Experte aus der sowjetischen Atomwaffenforschung hat jahrelang im Iran gearbeitet. Es scheint so, als würde der Iran die atomare Abschreckung nach dem Beispiel Nordkoreas anstreben. Und das ist eine gruselige Vorstellung. Vor allem für Israel, aber auch für die ganze Welt. Die Kriegsbesessenheit der Mullahs und der Hamas ist so dominant, dass sie, wenn es um die Vernichtung der Juden geht, selbst den religiösen Gram zwischen Schiiten und Sunniten überspringt. Der Kriegsbesessenheit wird alles andere untergeordnet. Die Bevölkerung wird bewusst in Armut gehalten und gleichzeitig steigt der Reichtum des Führungsklans, der Hamas, ins Unermessliche. In Katar soll Ismail Haniyeh über Milliarden verfügen. Und die Menschenverachtung ist grenzenlos. Für die Bevölkerung bleibt fast nichts übrig, außer dem Märtyrertod. Militär plus Religion als lückenlose Überwachung. Für abweichende Meinungen innerhalb der palästinensischen Politik gibt es in Gaza im wahrsten Sinne des Wortes keinen Millimeter Platz. Mit unglaublicher Brutalität hat die Hamas alle anderen politischen Strömungen aus dem Gazastreifen verdrängt. Nach dem Rückzug Israels aus dem Gazastreifen 2007 wurden Fatah-Mitglieder zur Abschreckung von einem 15-stöckigen Hochhaus geworfen. So hat die Hamas den ganzen Gazastreifen für sich gekapert und eine seither unangefochtene Diktatur errichtet. Unangefochten, weil keiner, der sie in Frage stellt, lange lebt. Statt eines sozialen Netzes für die Bevölkerung hat die Hamas ein Tunnelnetz unter den Fußsohlen der Palästinenser gebaut. Sogar unter Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, die von der internationalen Gemeinschaft finanziert werden. Gaza ist eine einzige Militärkaserne, ein Deep State des Judenhasses unter der Erde. Lückenlos und dennoch unsichtbar. Im Iran gibt es die Redewendung, Israel braucht seine Waffen, um seine Bevölkerung zu schützen. Und die Hamas braucht ihre Bevölkerung, um ihre Waffen zu schützen. Diese Redewendung ist die kürzeste Beschreibung des Dilemmas, dass man in Gaza das Zivile nicht vom Militärischen trennen kann. Und das gilt nicht nur für die Gebäude, sondern auch für das Personal der Gebäude. In diesem Falle wurde die israelische Armee bei ihrer Antwort auf den 7. Oktober gezwungen, nicht gelockt, sondern gezwungen. Gezwungen, sich zu verteidigen und sich durch die Zerstörung der Infrastruktur mit all den zivilen Opfern schuldig zu machen. Genau dieses Unvermeidliche wollte und nutzt die Hamas. Seither führt sie Regie über die Nachrichten, die in die Welt gehen. Der Anblick des Leids verstört uns täglich. Aber kein Kriegsreporter kann in Gaza unabhängig arbeiten. Die Hamas steuert die Auswahl der Bilder und orchestriert unsere Gefühle. Unsere Gefühle sind ihre stärkste Waffe gegen Israel. Und es gelingt ihr, durch die Auswahl des Bildmaterials sogar, sich als einziger Verteidiger der Palästinenser zu inszenieren. Dieses zynische Kalkül ist aufgegangen. Ich muss seit dem 7. Oktober immer wieder an ein Buch über die Nazizeit denken, an das Buch »Ganz normale Männer« von Christopher Browning. Er beschreibt die Auslöschung jüdischer Dörfer in Polen durch das Reserve-Polizeibataillon 110, als die großen Gaskammern und die Krematorien in Auschwitz noch nicht existierten. Es war wie beim Blutrausch der Hamas-Terroristen auf dem Musikfestival und in den Kibbuzim. An nur einem Tag im Juli 1942 wurden die 1500 jüdischen Bewohner des Dorfes Josefow hingemetzelt. Kinder und Säuglinge wurden vor den Häusern auf der Straße erschossen, Alte und Kranke in ihren Betten. Alle anderen wurden in den Wald getrieben, mussten sich dort ausziehen, nackt auf dem Boden kriechen. Sie wurden verhöhnt und gequält, dann erschossen und liegen gelassen in einem blutigen Wald. Das Morden kippte ins Perverse. Das Buch heißt »Ganz normale Männer«, weil dieses Reserve-Polizeibataillon nicht aus SS-Männern oder Wehrmachtssoldaten bestand, sondern aus Zivilisten, die als Soldaten nicht mehr in Frage kamen, weil sie zu alt waren. Sie kamen also aus ganz normalen Berufen und verwandelten sich in Monster. Erst 1962 begann ein Prozess zu diesem Fall von Kriegsverbrechen. Aus den Prozessakten geht hervor, dass einige der Männer die ganze Angelegenheit riesigen Spaß bereitete. Der Sadismus ging so weit, dass ein frisch vermählter Hauptmann seine Frau zum Feiern der Flitterwochen mitbrachte zu den Massakern, denn der Blutrausch ging in anderen Dörfern weiter. Und die Frau flanierte im mitgebrachten weißen Brautkleid zwischen den Juden herum, die auf dem Marktplatz zusammengetrieben wurden. Sie war nicht die einzige Ehefrau, die zu Besuch kommen durfte. In den Prozessakten sagt die Frau eines Leutnants: Ich saß eines Morgens mit meinem Mann im Garten seiner Unterkunft beim Frühstück, als ein einfacher Mann seines Zuges auf uns zukam, stramme Haltung einnahm und erklärte: Herr Leutnant, ich habe noch kein Frühstück gehabt. Als mein Mann ihn fragend ansah, erklärte er weiter: Ich habe noch keinen Juden umgelegt. Darf man beim 7. Oktober an die Massaker der Nazis denken? Ich glaube, man sollte es sogar tun, weil die Hamas selbst die Erinnerung an die Shoah wachrufen wollte. Und sie wollte demonstrieren, dass der Staat Israel keine Garantie mehr für das Überleben der Juden ist, dass ihr Staat ein Trugbild ist, dass er sie nicht retten wird. Der Verstand verbietet einem die Nähe zu dem Wort Shoah. Aber warum muss er das verbieten? Weil das Gefühl, das man hat, dieser pulsierenden Nähe nicht ausweichen kann. Und was mir dann noch einfällt und mich wieder an die Nazis erinnert, das rote Dreieck aus der Flagge der Palästinenser. In den Konzentrationslagern war es das Zeichen für kommunistische Häftlinge. Und heute? Man sieht es heute wieder in den Videos der Hamas und auf Hausfassaden in Berlin. In den Videos wird es als Aufruf zum Töten benutzt. Auf den Hausfassaden markiert es Ziele, die angegriffen werden sollen. Ein großes rotes Dreieck droht über dem Eingang des Techno-Clubs About Blank. Hier tanzten jahrelang in größter Selbstverständlichkeit syrische Flüchtlinge und schwule Israelis. Aber nun ist nichts mehr selbstverständlich. Nun schreit das rote Dreieck über dem Eingang. Ein Raver, dessen jüdische Familie aus Libyen und Marokko kommt, sagt heute: Das politische Klima weckt alle Dämonen. Für die Rechten sind wir Juden nicht weiß genug, für die Linken sind wir zu weiß. Der Judenhass hat sich ins Berliner Nachtleben eingefressen. Nach dem 7. Oktober hat die Berliner Clubszene sich buchstäblich weggeduckt. Obwohl 364 junge Leute, Raver wie sie, auf einem Techno-Festival hingemetzelt wurden, hat der Clubverband sich erst Tage später dazu geäußert. Und selbst das war nur eine matte Pflichtübung, denn der Antisemitismus und die Hamas wurden nicht einmal erwähnt. Ich habe über 30 Jahre in einer Diktatur gelebt und als ich nach Westeuropa kam, konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Demokratie jemals so in Frage gestellt werden könnte. Ich dachte, dass man in der Diktatur planmäßig verblödet wird und dass man in Demokratien individuell denken lernt, weil der einzelne Mensch zählt. Im Unterschied zur Diktatur, wo das eigene Denken verboten ist und das Zwangskollektiv die Menschen dressiert, und wo das Individuum nicht ein Teil, sondern ein Feind des Kollektivs ist. Ich bin entsetzt, dass gerade junge Leute, Studenten bei uns im Westen so verwirrt sind, dass sie sich ihrer Freiheit nicht mehr bewusst sind, dass sie anscheinend die Fähigkeit verloren haben, zwischen Demokratie und Diktatur zu unterscheiden. Es ist doch absurd, dass etwa homosexuelle und queere Menschen für die Hamas demonstrieren, wie auch am 4. November in Berlin. Es ist doch kein Geheimnis, dass nicht nur die Hamas, sondern die ganze palästinensische Kultur LGBTQ verachtet und bestraft. Allein eine Regenbogenfahne im Gazastreifen ist unvorstellbar. Der Sanktionskatalog der Hamas für Schwule geht von mindestens 100 Peitschenhieben bis zum Todesurteil. Bei einer Umfrage von 2014 in den palästinensischen Gebieten sagten 99% der Befragten, Homosexualität sei moralisch inakzeptabel. Man kann es auch satirisch zuspitzen, wie der Blogger David Leatherwood auf X. Als queerer Mensch für Palästina zu demonstrieren, sei wie als Huhn für Kentucky Fried Chicken zu demonstrieren. Ich frage mich auch, ob die Studenten vieler amerikanischer Universitäten wissen, was sie tun, wenn auf den Demos gerufen wird: Wir sind Hamas, oder sogar: Geliebte Hamas bombardiert Tel Aviv, oder zurück zu 1948. Ist das noch unbefangen oder schon debil? Wobei das Massaker vom 7. Oktober bei diesen Demos mit keinem Wort mehr erwähnt wird. Und es ist infam, wenn der 7. Oktober sogar als Inszenierung Israels interpretiert wird. Oder wenn mit keinem Wort die Freilassung der Geiseln gefordert wird. Wenn stattdessen der Krieg Israels in Gaza als willkürlicher Eroberungs- und Vernichtungskrieg einer Kolonialmacht dargestellt wird. Springen in den Köpfen der jungen Leute nur noch Clips wie bei TikTok. Mittlerweile scheinen mir die Begriffe Follower, Influencer, Activist nicht mehr harmlos. Diese geschmeidigen Internetwörter machen ernst. Es gab sie alle schon vor dem Internet. Ich übersetze sie mir in die Zeit zurück. Und plötzlich werden sie starr wie Blech und überdeutlich. Denn außerhalb des Internets bedeuten sie Gefolgschaft, Einflussagent, Aktivist. Als wären sie übernommen aus der Kaderschmiede einer faschistischen oder kommunistischen Diktatur. Ihre Geschmeidigkeit ist ohnehin nur eine Illusion. Denn ich weiß, dass die Wörter das, was sie sagen, auch tun. Sie fördern Opportunismus und Gehorsam im Kollektiv und ersparen die eigene Verantwortung für das, was die Gruppe tut. Mich würde es nicht wundern, wenn unter den Demonstranten nicht auch Studenten wären, die vor einigen Monaten noch mit der Parole Frauen, Gleichheit, Freiheit gegen die Unterdrückung im Iran protestierten. Es entsetzt mich, wenn dieselben Demonstranten heute solidarisch sind mit der Hamas. Mir scheint, dass sie den abgründigen Gegensatz der Inhalte gar nicht mehr kapieren. Und ich frage mich, wieso es ihnen egal ist, dass die Hamas nicht einmal die kleinste Demo für irgendein Frauenrecht zulassen würde und dass am 7. Oktober geschändete Frauen als Kriegsbeute vorgeführt wurden. Auf dem Campus der Universität in Washington spielen die Protestler als Unterhaltung das Gruppenspiel Volkstribunal. Zum Spaß wird Vertretern der Universität der Prozess gemacht und dann folgen die Urteile und alle grölen im Chor ab an den Galgen oder Gilotine. Es wird geklatscht und gelacht und sie taufen ihr Zeltlager Märtyrerplatz. In Form von Happenings feiert man mit gutem Gewissen die grenzenlose eigene Verblödung im Kollektiv. Man fragt sich, was wird heute an Universitäten unterrichtet? Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.
Werbung.
As a major research institution, Arizona State University offers the most online bachelor's degree programs, along with world-class faculty and dedicated support. Discover why ASU is ranked number one in innovation for 9 consecutive years. Tap to learn more.
Werbung Ende.